Wir beginnen uns in Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, wir kommen jetzt miteinander zu der Lesung. Ich bitte euch, die ihr die Bibel mitgenommen habt, aufzuschlagen. Matthäus Evangelium 11, 25 bis 30. Matthäus Evangelium 11. 25 bis 30. Ich möchte einen kurzen Vorwort, und zwar, es geht hier darum, dass der Jesus ein paar Verse vorher schildert, als Überschrift Jesu Wehruf über die galiläischen Städte. Und dann nennt er natürlich die drei Städte, die zu der Zeit es noch gaben, Chorasin, Kapernaum und Bethsaida. Und hier, davon spricht er, und sagt, und du Kapernaum, Vers 23, wirst du bis zum Himmel erhoben werden, du wirst bis in die Hölle hinuntergestoßen werden, denn wenn in Sodom die Taten geschehen werden, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages, doch ich sage euch, es wird dem Land der Sodomer, also die Stadt der Homosexuellen, erträglicher gehen am Tage des Gerichts als dir. Jetzt kommen wir zu Vers 25. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Ist das nicht schön? Wir dürfen sagen, ja, er hat es an uns getan. Wir durften den Vater erkennen durch den Herrn Jesus Christus. Kommt, ach Vers 28, kommt her zu mir, alle, die es mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Noch kurz ein Satz, warum ist diese Last so leicht? Weil es ein Joch ist. Ein Joch sind zwei Tiere zusammengespannt und ziehen einen Wagen. Du und der Herr Jesus, ein Joch, das stärke Pferd, unser Herr und Heiland, zieht uns und er bewegt uns und er trägt uns. Und nur so sagt er, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, weil er doch alles trägt. Wir dürfen das nicht vergessen. Ja, lass uns gemeinsam aufstehen zum Gebet. Ja, lieber Heiland, wir wollen dir auch heute herzlich danken, dass wir uns in Frieden und in Freiheit hier versammeln dürfen. Wir wollen dir danken, Herr Jesus, dass wir in Ruhe gelassen werden und, Herr, deinem Wort nachgehen dürfen und verkündigen dürfen. Und doch wollen wir dich weiterhin bitten, Herr, erbarm dich um unser Land und die Regierenden und die regierenden Parteien und die Politiker, dass du sie ermahnst und daran erinnerst, dass sie die Verantwortung übernommen haben und diese Verantwortung vor dir offenbar ist. Dass du sie ermahnst und ihnen aufzeigst, sie können nicht tun, was sie wollen. Dass du sie, Herr, zu ihren Herzen sprichst, dass du sie, Herr Jesus, ihnen Licht schenkst, dass sie dich erkennen mögen, dass sie erkennen mögen, mit dir zusammen das Land zu regieren, ist leichter als ohne. Und ohne sehen wir, was geschieht. Wir wollen dich bitten, dass du diesen Abwärtstrend doch noch anhältst. Oder noch verlangsamst. Wir wollen dich bitten um Deutschland, Herr, hab Erbarmen, dass noch viele Menschen hier in Deutschland zum Glauben kommen können und dürfen. Wir wollen dich bitten, dass du, Herr, ihre Herzen auftust. Wir wollen dich bitten, Herr Jesus, dass du dich erbarmst. Die Zeit ist nahe, du kommst bald. Da wollen wir da auch ganz herzlich unsere Geschwister darlegen, die auch um deines Namens willen verachtet, verhöhnt, verspottet werden. Auch du weißt hier in Deutschland genauso. Und das Unwort heißt denunziert werden. Das ist doch so heute modern, ne? Denunziert werden, das kennen wir doch schon mal, ne? Es ist so ein großes Unwort, das große Auswirkungen hat. Und das führt dazu, dass viele, dass ein Riss durch die Gesellschaft durchgeht, dass das Vertrauen der Einzelnen zerstört wird, das Vertrauen auch zu der Obrigkeit zerstört wird. Und du siehst, Herr Jesus, dieser Riss ist schon da. Wir bitten dich herzlich, steh unseren Geschwistern bei und hilf ihnen, diese Last zu tragen. Wir haben gerade gelesen, dein Joch ist leicht, es ist sanft. Wir wollen dich bitten, trag sie durch, die Geschwister, die große Not haben. Hier auch besonders in Deutschland, als auch in Europa, als auf der Welt. Du weißt auch, viele werden um deines Namens willen getötet. Wir bitten dich, dass du ihnen herbeistehst. Auch viele sind in Arbeitslager, Konzentrationslager. Dass du ihnen hilfst, Herr. Hilfst, entweder freizukommen oder, Herr Jesus, den letzten Weg, dass du ihnen Kraft gibst, festzuhalten, dass du überwindest in ihnen. Und wir wollen dir danken, dass du bei ihnen bist. Und segne auch jetzt den Gottesdienst. Segne, Herr Jesus, deine Wortverkündigung. Schenke, dass es an unserem Herzen Veränderung bringt, inwendig und äußerlich. Amen.
Liebe Geschwister, wir freuen uns wieder hier in dieser Versammlung sein zu dürfen und diese Gemeinschaft haben zu dürfen. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Vielen Dank, trotz dieser Kälte und trotz dieser Glätte auf den Straßen, dass ihr diesen Weg auf sich genommen habt und dass ihr uns diese Gemeinschaft ermöglicht. Denn diese Gemeinschaft, die lebt davon, dass man da ist, dass man einfach da ist, dass man sich Zeit nimmt. Ich weiß, es geht nicht immer, aber wenn man es möglich machen kann, es ist wohl herrlich. Vielen Dank dafür, wir freuen uns sehr. Liebe Geschwister, wir wollen heute ein wunderbares Kapitel lesen, habe ich mir vorgenommen und liegt mir so gerne auf dem Herzen. Und zwar, es geht um Johannes Evangelium Kapitel 9. Johannes Evangelium Kapitel 9, dieses Kapitel, ich würde gerne das ganze Kapitel durchgehen. Ich werde versuchen, irgendwo, wenn es möglich ist, mich kurz zu halten und doch ein paar Gedanken mit euch teilen. Es ist hier eine wunderbare Begebenheit beschrieben und wir finden hier einige biblische Prinzipien, die ich für mich selber sehr wertvoll finde und die ich heute gerne als Ermutigung und Erinnerung zurücklassen möchte. Bevor wir mit dem Kapitel 9 beginnen, möchte ich mit dem letzten Vers vom Kapitel 8 anfangen, und zwar letzter Satz. Jesus aber verbarg sich und ging weiter aus dem Tempel hinaus. Wir finden ihn nur so mal wegen des Kontextes. Im Kapitel 8 hat sich Jesus mit den Pharisäern auseinandergesetzt. Da hatten sie heftige Diskussionen und heftige Anschuldigungen. Und nach dieser Auseinandersetzung, da steht im Originaltext im Griechischen, Jesus ging weiter. Also die Begebenheiten im Kapitel 8, die fließen weiter in das Kapitel 9. Jesus hatte eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern und dann steht es, er ging aus dem Tempel weiter. So, und Jesus geht weiter, das können wir uns gut vorstellen, und dann Kapitel 9, da fängt es an, und als er vorüberging, sah er einen Menschen, blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Bis hierher. Liebe Geschwister, Jesus geht weiter und trifft einen jungen Mann, der blind war, und zwar von Geburt an. Und seine Jünger, ja, das ist diese typische Neugier. Man kann nicht helfen, die Vollmacht zum Helfen ist nicht da. Aber sie haben eine Frage. Die Frage beschäftigt sie. Wer war denn schuld an dieser Situation? Wer war denn schuld? Der junge Mann oder seine Eltern? Und liebe Geschwister, das war in der jüdischen Tradition tatsächlich so, dass sie oft Krankheit oder solche ähnliche Situationen mit der Sünde in Verbindung gebracht haben. Und auch in dem erklärt Jesus etwas Neues. Er erklärt ihnen ein Prinzip. Und zwar, weder der junge Mann hat gesündigt, noch seine Eltern. Und da lerne ich, bevor ich weiterlese, da lerne ich schon ein biblisches Prinzip. Wie geht es uns, wie oft geht es uns ähnlich? Wir befinden uns in einer schwierigen Situation, befinden uns in einer schwierigen Lebenslage und dann fangen wir gleich an zu suchen. Wo ist der Grund dafür? Kennt ihr das? Abgesehen davon, dass es wohl manchmal richtig ist, sich zu hinterfragen. Vielleicht habe ich etwas versäumt. Ist auch richtig. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Und liebe Geschwister, darf ich an dieser Stelle sagen, tatsächlich, manche Sünden führen unausweichlich zu verschiedenen Konsequenzen, die schwerwiegend sind. Das ist tatsächlich so. Denk doch bitte an irgendwelche Sucht. Alkoholsucht. Wie viel Not das bringt. Und zerstört nicht nur das Leben des Betroffenen, sondern das Leben seiner Familienangehörigen und den ganzen Frieden in der Familie und das ganze Zusammensein. Viele von euch sind lebenserfahren und wissen, worüber ich rede. Vielleicht habt ihr sicherlich solche Situationen gesehen. Und kennt jemand vielleicht in der Straße, der in der Straße wohnt oder aus der Verwandtschaft oder unter den Kollegen? Also manche Sünden können tatsächlich zu Konsequenzen führen, wo man diese auch tatsächlich tragen muss. Nun aber in dieser Situation war das nicht so. Jesus sagt, weder der junge Mann noch seine Eltern waren für diese Situation verantwortlich. Und liebe Geschwister, ich muss an dieser Stelle tatsächlich zugeben, auch in den christlichen Kreisen erlebe ich immer wieder solche Schlussfolgerungen, die oft falsch sind. In manchen Kreisen höre ich immer wieder, erlebst du keine Heilung, dann hast du vielleicht zu schwachen Glauben. Sozusagen muss noch ein bisschen den Glauben üben, dann müssen sozusagen alle gesund werden. Die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt das nicht. Von einer befreundeten Familie habe ich gehört, bei ihnen wurden mal die Kinder krank. Und dann war die Anschuldigung, ja, die sind krank, weil ihr in die falsche Gemeinde geht. Jeder weiß irgendwas besser, jeder weiß irgendwas, die Schuld, die Hintergrund zu erklären. Da ist jeder sehr, sehr schlau und sehr schnell, hat aber keine Vollmacht, das Problem, das eigentliche Problem zu lösen, den jungen Mann gesund zu machen. Da fehlt aber die geistliche Kraft. Liebe Geschwister, ich wiederhole diesen Gedanken. Manche Fehler von uns, manche Sünden von uns können tatsächlich zu Konsequenzen führen. Doch es muss nicht immer so sein. Schaut mal, was Jesus hier antwortet auf diese Frage der Jünger. Jesus sagt, ich lese nochmal im Vers 3, Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern. Und jetzt Achtung, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Wow, wow. Der Herr hat eine schwierige Situation zugelassen und die war sehr schwerwiegend. Das können wir uns vielleicht schwer nachvollziehen. Wie ist es, wenn man blind ist? Und Jesus sagt, der Herr hat diese Situation zugelassen, damit die Werke des Herrn offenbar werden, damit der Herr verherrlicht wird. Und liebe Geschwister, darf ich an dieser Situation, an dieser Stelle eine Ermutigung zurücklassen. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, das ist ein biblisches Prinzip. Ich kenne eure Situation nicht, vor allem nicht von jedem individuell. Aber wenn wir anfangen würden, hier von unseren Problemen zu berichten, bin ich überzeugt, dass jeder so sein Päckchen hat. Und die Bibel sagt hier an dieser Stelle, diese Situation wurde zugelassen, damit der Herr verherrlicht wird. Und so möchte ich die Ermutigung zurücklassen, liebe Geschwister, wenn ihr in einer schwierigen Situation seid, gerade eben im Leben, in einer schwierigen Phase, lasst uns nicht depressiv werden, lasst uns nicht schwach werden, lasst uns nicht müde werden, lasst uns dem Herrn ermöglichen, dass er seine Werke an uns groß tut, dass er sich an uns verherrlicht, dass er an uns seine Größe zeigt. Wer weiß, ich bin auch so einer. Ich prüfe mich auch schnell. Nico, vielleicht warst du schuld. Wo hast du was versäumt? Warum kommt diese Situation? Aber vielleicht kommt so eine Situation einfach nur, damit der Herr ein Wunder tun kann in deinem Leben und damit er seine Größe zeigen kann, damit er seine Gnade zeigen kann, damit er seine Liebe zeigen kann. Wow! Liebe Geschwister, wie ermutigend ist Gottes Wort. Das macht mich so fröhlich und gibt mir so eine Zuversicht. Ich wiederhole oder fasse diesen Gedanken zusammen. Nico, steckst du in einer schwierigen Lebenssituation? Werde nicht schwach, werde nicht depressiv. Lass die Hände nicht hängen, sondern vielleicht ist es gerade so eine Situation, wo der Herr seine Größe zeigen will, wo der Herr seine Macht zeigen will, wo der Herr seine Herrlichkeit zeigen will und nutzt gerade deine miserable Situation dazu, um sich zu zeigen. Das ist doch eine ganz andere Perspektive. Das ist doch eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Das ist doch ganz andere, ermutigende Perspektive. Ich möchte weiterlesen. Und da steht, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange wir diese Gnadenzeit haben, solange wir in dieser Gnadenzeit leben, liebe Geschwister, möge der Herr an uns wirken und möge der Herr Kraft schenken und möge der Herr auch deine Situation, wie sie ist, möge der Herr dir Kraft schenken und sich zeigen und seine Herrlichkeit zeigen. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, geh hin, wasche dich in dem Teich Siloah, was übersetzt wird, Gesandter. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Wow. Wow. Jesus ist derjenige, der die Kraft hat, der die Macht hat, auch deine Situation zu verändern. Und wenn er eingreift, dann geschehen solche Dinge. Und schaut mal, was Jesus hier tut. Da geschieht ein Wunder und er sagt zu dem jungen Mann, geh zum Teich Siloah. Und da ist auch der Hinweis auf den Messias. Da steht der Teich Siloah, was übersetzt heißt der Gesandte. Ein Hinweis auf den Messias, ein Hinweis auf den Heiland, ein Hinweis auf den Erlöser. Jesus lässt sich da nicht auf diese Diskussion hinein. Wer ist wo schuld für was? Er hat die Kraft, ein Wunder zu tun. Ich schaue immer wieder auf die Uhr. Wir haben noch ein paar Verse in dem Kapitel. Ich möchte gerne weiter im Vers 8 lesen. Die Nachbarn nun und die, die ihn früher gesehen hatten, dass er ein Bettler war, sprachen, ist dieser nicht der, da saß und bettelte? Einige sagten, er ist es. Andere sagten, nein, sondern er ist ihm ähnlich. Er sagte aber, ich bin's. Liebe Geschwister, diese Verse wollte ich ganz bewusst lesen, denn hier finden wir auch wieder ein ganz, ganz feines Detail der Gesellschaft, wie die Menschen sind. Und darf ich so sagen, die schwätzet viel. Die einigen sagten so, die anderen sagten so. Jeder schwätzt nach seiner Art und wissen eigentlich nicht, worum es geht, worum es eigentlich geht. Auch im Vers 16, da sprachen einige von Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, also jetzt im Blick auf Jesus, denn er hält den Schabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Also die Menschen schwätzen einfach viel. Sie schwätzen im Blick auf diesen jungen Mann und sie schwätzen im Blick auf Jesus. Sie schwätzen einfach. Manche sagen so, manche sagen so. Haben aber nicht die Kraft, einem Menschen zu helfen. Denn darum ging es, einen Menschen gesund zu machen. Einen Menschen in der Not zu helfen, konnten sie nicht. Sie waren, die Frage stellte sich für sie nicht. Sie haben eine ganz andere Perspektive. Sie waren nicht auf die Hilfe konzentriert. Das sind nur Schwätzer. Entschuldigung, dass ich so sage. Aber beschreibt ganz deutlich auch manche in unserer heutigen Gesellschaft. Wollte ich an dieser Stelle nur kurz ansprechen, da möchte ich nicht lange stehen bleiben. Vers 10, sie sprachen nun zu ihm, wie sind denn deine Augen geöffnet worden? Vers 11, er antwortete, der Mensch, der Jesus heißt, bereitete einen Teig und salbte meine Augen damit und sprach zu mir, geh hin nach Siloa und wasche dich. Und als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist jener? Er sagt, ich weiß es nicht. Sie fuhren in den einst Blinden zu den Pharisäern. Und jetzt, Achtung, wie reagieren denn die Pharisäer in dieser Situation? Denn die Pharisäer, von ihnen hätte man doch erwarten können, dass die Pharisäer da doch die Situation richtig bewerten, dass sie doch die Situation richtig sehen, dass sie richtige Worte finden. Die geistlichen Autoritäten, die Pharisäer, die Bibel kannten, das Gesetz kannten. Und sie fuhren ihn zu den einst Blinden, zu den Pharisäern. Es war aber Schabbat, als Jesus den Teig bereitete und seine Augen öffnete. Nun fragten ihn die Pharisäer, wie er sehend geworden sei. Er sprach zu ihnen, er legte Teig auf meine Augen und wusch mich und ich sehe. Da sprachen einige von den Pharisäern, dieser Mensch, wie ich gerade gelesen habe, ist nicht von Gott, denn er hält den Schabbat nicht. Andere sagten, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es war Zwiespalt unter ihnen. Vers 17, sie sagt nun wieder zu dem Blinden, was sagst du von ihm, weil er deine Augen geöffnet hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Es glaubten nun die Juden nicht von ihm, dass er blind war und sehend geworden, bis sie die Eltern dessen riefen. So ein längerer Text, liebe Geschwister. Nun wollten auch die Pharisäer vom jungen Mann wissen, wie ist denn das passiert? Was ist denn da passiert? Und die Antworten, die dieser junge Mann gibt, die sind auch, so sage ich mal, noch einfach in Erkenntnis. Er sagt nicht große Dinge, er sagt nicht, das sei der Messias, er sagt nicht, das ist Heiland, Jesus hat mich gesund gemacht. Nein, diese Erkenntnis war möglicherweise noch nicht da. Und doch sagte er, Jesus muss ein Prophet sein, denn da geschah ein Wunder. Und was tut die Masse? Die Masse, Vers 18, sie glaubten nicht. Liebe Geschwister, das ist auch oft geschieht in den heutigen Tagen. Die Menschen wollen es nicht glauben. Sie wollen es nicht glauben. Viel Geschwätz, viel Diskussion, jeder weiß es besser, jeder will seinen Senf dazugeben, aber am Ende kein Glaube da. Und die Pharisäer, eigentlich die geistlichen Autoritäten, die Priester, von ihnen hätte man erwarten können, dass sie da mehr Durchblick haben und den Messias erkennen. Sie erfragen ihn. Sie erfragen ihn. Und jetzt wird es interessant, ab Vers 19. Sie wollten es genau wissen. Und da dieser junge Mann so seine Antwort gegeben hat, jetzt wollten sie mit den Eltern sprechen. Und jetzt wird es interessant, Vers 19. Und sie fragten sie und sprachen, ist dieser euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren wurde? Wie sieht er denn jetzt? Seine Eltern antworteten und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist, dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Augen geöffnet hat, wissen wir nicht. Fragt ihn, er ist mündig, er wird selbst über sich reden. Und jetzt eine interessante Erläuterung, Vers 22. Dies sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Liebe Geschwister, jetzt wollten die Pharisäer seine Eltern befragen und wollten wissen, na, was ist denn da passiert? Und die Eltern sind da sehr, sehr zurückhaltend. Die sagen, ja, befragt doch den jungen Mann selbst. Er ist doch selbst schon mündig und beantworten die eigentliche Frage nicht. Wisst ihr warum? Vers 22, die sagten sie, weil sie die Juden fürchteten und dass sie aus der Synagoge ausgeschlossen worden wären. Diese Furcht und dieser Druck, der aufgebaut wird. Liebe Geschwister, die Gefahr war sehr, sehr groß und sehr schwergewichtig, denn aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden, bedeutete sehr viel, bedeutete eigentlich alles. Die Synagoge war nicht nur eine Begegnungsstätte mit geistlicher Gemeinschaft, nicht nur. Da verlief das ganze Sozialleben der Juden, die ganzen sozialen Kontakte. Und da verlief auch die soziale Hilfe über die Synagoge. Dort, wo es den Bedürftigen geholfen wurde. Aus der Synagoge ausgeschlossen werden zu sein, bedeutete wirklich eine Isolation. Und deswegen habe ich das so als Brandmauer bezeichnet. Eine Brandmauer. Wer Jesus als den Erlöser verkündigt, der sollte ausgeschlossen werden. Mit ihm sollte man gar nicht diskutieren. Und darüber haben sie sich schon übereingekommen. Die Idee einer Brandmauer ist nicht neu. Auch in den heutigen Zeiten, die ist nicht neu, kennen wir aus der Politik. Die Idee ist nicht neu, die gab es schon in Jesu Zeiten. Hat jemand Jesus erkannt, hat jemand Jesus gepredigt, sollte so ein Mensch aus der Synagoge ausgeschlossen werden. Bestraft werden. So ein Mensch sollte bestraft werden, weil er nicht in das Mainstream gepasst hat. Und die Eltern hatten Angst, wohl zu Recht. Sie sagten, wir wollen dazu keine Aussage machen, befragt den jungen Mann. Er kann selber für sich erzählen, weil sie nämlich diese Angst hatten. Dieser Druck wurde ausgeübt, der massive Druck, ausgeschlossen zu sein. Liebe Geschwister, darf ich an dieser Stelle das auch so bestätigen? Wir als Gemeinde, wir als Kirche dürfen keinen ausschließen. Das ist nicht der biblische Weg, das ist nicht das biblische Prinzip. Manche, wisst ihr, wie ich das meine? Ich erlebe es immer wieder in manchen Kreisen, dass wenn Nico anders ist oder ein bisschen andere theologische Ansicht hat oder dann wird Nico durch eine Blockade bestraft. Und manche verwechseln das mit der sogenannten Absonderung. Die Bibel sagt sehr wohl, man muss sich absondern, nur in einem anderen Kontext, in dem Sinne, dass man sich nicht teilhaftig macht der Sünde. Das ist der Unterschied. Dass ich mich nicht teilhaftig mache, dann muss ich mich absondern, dann muss ich mich schützen. Und es ist tatsächlich so, dass in manchen Situationen, wenn ein Mensch dann keinen Rat mehr möchte oder so, dass man dann so einen Menschen auch loslassen kann, auch in Ruhe lassen kann. Das ist alles in Ordnung. Aber diese Art und Weise des psychologischen Drucks darf nicht den Einzug in die Gemeinden bekommen. Denn in die Gemeinde zu Jesus darf jeder Mensch kommen, auch ein Komischer. Jeder darf kommen und Jesus suchen. Und das bedeutet noch nicht, dass ich gleich teilhaftig werde an seinen Problemen oder seine Fehler unterstütze, überhaupt nicht. Aber dass man kommen kann und Jesus suchen kann, wir müssen jeden ertragen. Jedem eine Chance geben, Jesus zu suchen, ganz aufrichtig. Wohl wissen, dass es manche, die andere Absichten haben, wir haben schon einiges gesehen in der Erfahrung der Gemeindearbeit, dass manche da die Absicht haben, zu Unruhe zu stiften oder sowas. Abgesehen davon, aber liebe Geschwister, trotzdem, meine Erkenntnis ist, dass man jedem Menschen in der Gemeinde, jedem Menschen eine Chance geben muss, Jesus zu suchen. Die Eltern hatten Angst, sie waren unter diesen Druck gesetzt. Vers 23, deswegen sagten die Eltern, er ist mündig, fragt ihn. Vers 24, sie riefen nun zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist, im Blick auf Jesus. Und das klingt alles so mega geistlich. Gib Gott die Ehre, sagen sie. Klingt geistlich. Da antwortete er, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Und sie sprachen wieder zu ihm, was hat er dir getan? Wie öffnete er deine Augen? Vers 27, er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht gehört. Warum wollt ihr es nochmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Also mit Ironie und Humor. Diese Ironie, die ich selber nicht habe, aber diese Ironie gefällt mir. Er fordert sich heraus. Warum, ich habe es doch schon mal erzählt, warum muss ich es noch mal erzählen? Ihr habt es doch schon mal gehört. Und die Reaktion, schaut mal Vers 28, und sie schmähten ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir sind Moses Jünger. Also gleich so Kategorisierungen, ja, sie schmähten ihn. Er musste bestraft werden. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mensch antwortete und sprach zu ihnen, hierbei ist es doch erstaunlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Vers 31, wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Anbeginn hat man nicht gehört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen geöffnet habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren. Ich wiederhole, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Und sie warfen ihn hinaus. Ein junger Mann, der Mut gefunden hat, Jesus zu verkündigen. Einer, der dazu stand. Die Reaktion, sie haben ihn rausgeschmissen. Rausgeschmissen aus der Synagoge, Brandmauer, isoliert, psychologischen Druck. So ein Mensch musste bestraft werden. Warum denn? Er hat nur Jesus verkündigt. Er hat nur die Herrlichkeit des Herrn verkündigt, wie ich am Anfang gelesen habe. An seiner Situation hat sich der Herr verherrlicht. Und dieses hat der junge Mann verkündigt. Nichts Falsches getan, stand nur zur Wahrheit. Vers 35, wie reagiert Jesus? Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten, und als er ihn fand, liebe Geschwister, wisst ihr, was das bedeutet, dass Jesus diesen jungen Mann fand? Wisst ihr, was das bedeutet? Genau, genau. Jesus suchte ihn. Wow, wow. einen, den die Synagoge herausgeworfen hat, einen, den sie rausgeschmissen haben, geht Jesus und sucht so einen. Liebe Geschwister, wir werden heute Abendmahl feiern. Und da denke ich daran, was für ein Wunder war das, dass der Herr Nico gesucht hat. Nico suchte und ihn auch fand. Was für eine Gnade. Was für eine große Gnade, dass er mich fand, dass er dich fand, dass er uns fand. Wow. Weil der Vers so schön ist, darf ich noch mal lesen. Ich komme zum Schluss. Jesus hörte, dass sie ihn herausgeworfen hatten, und als er ihn fand, also er suchte ihn, und als er ihn fand, sprach er, Achtung, was sagt Jesus zu ihm? Glaubst du an den Sohn des Menschen? Jesus spricht das an, worauf es ankommt. Hast du den Glauben? Hast du den lebendigen Glauben? Glaubst du an den Sohn Gottes? Glaubst du an den Herrn Jesus? Darauf kommt es an. Vers 36, er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, dass ich an ihn glaube? Der junge Mann wusste auch selber noch nicht viel, konnte nicht selber großes theologisches Wissen nachweisen. Woher denn? Ganz einfach, er weiß nicht viel. Und Jesus antwortet, Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Vers 38, er aber sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Wow! Liebe Geschwister, was für eine Entwicklung, was für eine Veränderung im Leben dieses jungen Mannes. Er hat nicht nur die körperliche Heilung erlebt, er hat auch die seelische Heilung erlebt durch Jesus Christus. Er hat ein neues Leben angefangen. Er hat diesen Glauben erfahren, den lebendigen Glauben. Und was macht er? Er wirft sich nieder in Anbetung vor Jesus Christus. Eine Geste der Anerkennung, eine Geste des Glaubens, das kann man nicht nachmachen. Aber in der Situation war das so echt, war das so richtig, was dieser junge Mann getan hat. Denn stellt euch vor, von Geburt an war er blind. Jesus hat ihn gesund gemacht. Und Jesus hat ihn zu diesem Glauben erweckt, hat ihn auch geistlich geheilt, so dass er in dieser Situation hat sich gekniet vor Jesus und betete er ihn an. Und zum Schluss, und Jesus sprach zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm, sind wir denn auch blind? So eine Form der Rechtfertigung. Ja, eine Form des Schutzes, ja. Meinst du denn uns? Möchtest du sagen, dass wir denn blind sind? Die Pharisäer zu Jesus. Und Jesus spricht, der letzte Vers in diesem Kapitel. Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Liebe Geschwister, Ich komme zum Schluss. Was für eine Tragödie. Jesus sagt eigentlich hier, wenn du nicht die Wahrheit gekannt hättest, dann wär dir keine Schuld. Aber da du die Wahrheit kennst, und was ist das für eine Tragödie, die Wahrheit zu kennen und sie doch nicht in Anspruch zu nehmen. Die Wahrheit zu kennen, ich wiederhole es, und sie doch nicht in Anspruch zu nehmen, sie doch nicht zu ergreifen, sich doch nicht dafür zu entscheiden, wie traurig ist es. Wenn sie nur nicht wüssten, aber sie wissen es. Und liebe Geschwister, wie oft erleben wir das auch in unseren heutigen Tagen, wie die Menschen oft wissen um Jesus, oft eine Bibel zu Hause haben, oft gehört haben von der Erlösung und diese doch nicht in Anspruch nehmen, doch nicht in der Bibel lesen, doch nicht in die Gemeinde gehen, doch nicht Jesus suchen. Liebe Geschwister, was für ein Vorrecht, dass wir ihn kennen dürfen. Was für ein Vorrecht, dass wir seine Kinder sind. Was für eine Gnade, dass er uns gesucht hat und uns gefunden hat. Was für eine Gnade, dass er Nico gesucht hat und Nico gefunden hat. Ich sage ihm von Herzen, danke, Herr Jesus. Danke, danke für diesen Frieden im Herzen. Danke dafür, dass wir mit Gott versöhnt sein dürfen. Danke dafür, dass wir die Zuversicht haben auf das ewige Leben. Liebe Geschwister, darf ich euch bitten, mit mir aufzustehen? Darf ich ein kurzes Gebet sprechen? Wir werden gleich noch das Abendmahl feiern und uns dessen erinnern, was der Herr für uns getan hat, wie er unsere Erlösung vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Aber diese Geschichte endet nicht mit dem Tod von Jesus. Sie endet mit der Auferstehung und mit der Himmelfahrt. Die Geschichte geht nach seinem Tod weiter. Der Herr hat den Tod überwunden und ist auferstanden und ist in den Himmel gefahren. Und irgendwann, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, dürfen wir auch dahin. Was ist das für eine große Zuversicht, liebe Geschwister? Wollen wir doch gemeinsam dafür danken. Lieber Herr Jesus, von ganzem Herzen, ganz aufrichtig möchten wir dir Danke sagen. Danke für deine Liebe zu uns. Unermessliche Liebe, dass du in die Welt gekommen bist, für uns zu sterben und uns zu erlösen, uns das Leben zu schenken, uns gesund zu machen, sowohl körperlich als auch seelisch. Danke dir für diese Zuversicht, danke dir für die Hoffnung auf das ewige Leben. Danke, Herr, das füllt unser Leben mit Sinn, mit Frieden, mit Freude. Danke für diesen Frieden, für diese Freude im Herzen. Danke dafür, dass du keinen ausgeschlossen hast, dafür, dass du mich nicht ausgeschlossen hast, dafür, dass du mich nicht rausgeworfen hast. Danke dafür, dass du mich angenommen hast, mich erlöst hast. Danke dir dafür. Ich gebe dir die Ehre dafür. In deinem Namen. Amen.
Wir heben uns jetzt gemeinsam zum Gebet, das der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.